Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Staatsanwaltschaft Hamburg geht juristisch gegen den Limburger Bischof Thebaz van Elst vor. Sie beantragte beim zuständigen Amtsgericht einen Strafbefehl wegen falscher eidesstattlicher Versicherungen. Hintergrund ist ein Gespräch des katholischen Geistlichen mit einem Spiegeljournalisten. Dabei ging es um einen Flug des Bischofs nach Indien und die Frage, in welcher Klasse er gereist war. Thebaz van Elst steht bereits in der Kritik, weil der Neubau seiner Residenz mit 31 Millionen Euro um ein Vielfaches teurer wird als veranschlagt.
In herbstliches Licht getaucht war der Bischofssitz von Limburg am Nachmittag. Doch drinnen wird die Atmosphäre für den Hausherrn Bischof Thebaz van Elst immer ungemütlicher. Mit diesem Antrag auf Strafbefehl zweifelt die Staatsanwaltschaft Hamburg eidesstattliche Erklärungen des Bischofs an. Dieser hatte bestritten, einen teuren Erste-Klasse-Flug nach Indien im Gespräch mit einem Journalisten geleugnet zu haben. Ein Video zeigt, dass das nicht stimmt. Andernorts hat der Bischof den Erste-Klasse-Flug längst eingeräumt. Dass seine gerichtliche Falschaussage nun aber juristische Konsequenzen haben könnte, sorgt die Führungsetage der Katholiken in Deutschland.
Ich war natürlich erschüttert, dass es den Antrag eines Strafbefehls für einen Bischof gibt. Das ist für mich natürlich, verstehen Sie, etwas, was ich mir nicht hätte vorstellen können. Und ich habe, als ich dann am Montag die Zahlen mir mitgeteilt worden, dass es, was dieser ganze Komplex dann auch kostet, dass es 31 Millionen sind, dann war für mich klar, ich werde jetzt, wenn ich in Rom bin, dort all das, was mit Limburg zusammenhängt, dann auch entsprechend besprechen.
Wegen der explodierenden Kosten für den renovierten Bischofssitz prüft die Staatsanwaltschaft in Limburg ihrerseits mehrere Anzeigen gegen den Bischof wegen Untreue. Für Bischofskritiker ist das Maß überschritten.
Es muss wieder Vertrauen hergestellt werden. Wir müssen wieder zu anderen Themen kommen. Und all das ist nur denkbar mit einem neuen Bischof.
Allein der Papst in Rom könnte ein kirchliches Urteil über den Limburger Bischof fällen. Ob ein Strafbefehl erlassen wird, prüft jetzt das Amtsgericht Hamburg.
Zum Fall des Limburger Bischofs sendet das Erste heute einen Brennpunkt, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Union und Grüne wollen sich zu einem zweiten Gespräch über mögliche Koalitionsverhandlungen treffen. Das halten beide Seiten heute nach der ersten Sondierungsrunde in Berlin mit. Der Termin wurde für Dienstag vereinbart. Am Montag will die Union mit der SPD ein zweites Sondierungsgespräch führen. Die Spitzen von CDU, CSU und Grünen hatten am Nachmittag erstmals ausgelotet, ob es eine Basis für ein schwarz-grünes Regierungsbündnis geben kann.
Bei strömendem Regen warten die Journalisten auf den Beginn der Gespräche zwischen Union und Grünen. Die Marschroute der CDU ist klar. Die Bundeskanzlerin will jeden Eindruck vermeiden, dass sie nicht ernsthaft mit den Grünen verhandelt. Große Vorbehalte gab es schon im Vorfeld bei der CSU. Zumindest war das Grinsen in den bayerischen Gesichtern zu Beginn der schwarz-grünen Sondierung mehr als deutlich.
Ich habe mich schon tagelang darauf gefreut. Sie können sich das gar nicht vorstellen, wie man sieht.
Schauen wir mal.
Bei den Grünen spricht man die Skepsis vergleichsweise direkt aus.
Ich bin jetzt da nicht sehr optimistisch, dass das zu Koalitionsverhandlungen kommen wird. Jedenfalls führen wir die Gespräche ernsthaft.
Eine Partei im Umbruch versucht sich an einer Regierungsbeteiligung. Die Choreografie gerät etwas ins Stocken. Vor dem Treffen warten 7 Spitzenvertreter der Grünen mehrere Minuten auf den 8. Teilnehmer, den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden.
Frau Roth, ist das eigentlich Zeitverschwendung heute oder bringt das was?
Nee, es ist keine Zeitverschwendung. Es ist wird eine interessante Begegnung, wie wir gesagt haben.
Der Auftritt der Union wirkt deutlich geschlossener, wie schon in der vergangenen Woche bei der Sondierung mit der SPD. Rund 3 Stunden dauern die Gespräche zwischen Union und Grünen in den Räumen der parlamentarischen Gesellschaft. Es dringt nicht viel nach draußen. Die Atmosphäre soll aber gut sein, ohne den erwarteten Streit zwischen Grünen und CSU um die Flüchtlingspolitik.
Wir haben in der heutigen Gesprächsrunde uns sehr stark mit den Themen der Europapolitik, der Stärkung Europas, der Sicherung der Stabilität des Euros, mit der Frage der Energiepolitik, der Energiewende beschäftigt, aber auch mit Fragen der Gesellschafts- und Integrationspolitik.
Die Stellungnahme der Grünen steht noch aus. Für Dienstag wurde ein weiteres Sondierungsgespräch zwischen Union und Grünen vereinbart.
Im Anschluss an die ersten Sondierungsgespräche äußerte sich soeben auch der Grünen-Parteichef Özdemir.
Es war insgesamt eine positive Atmosphäre, eine freundliche Stimmung. Wir haben das auch mit dem nötigen Ernst gemacht, weil es natürlich klar ist, es geht hier um eine wichtige Frage. Es geht nicht hier um die Frage, ob die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt eine stabile Regierung bekommt, die für die nächsten 4 Jahre hält und die gleichzeitig aber auch eine klare Agenda hat. Eine Agenda, so wie wir sie uns vorstellen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, was das Thema Gerechtigkeit angeht, was das Thema offene Gesellschaft angeht.
Zum Sondierungsgespräch zwischen CDU, CSU und Grünen jetzt aus Berlin, der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Ulrich Deppendorf.
Ja, vor wenigen Minuten sind die Pressestatements hier beendet worden. Rund 3 Stunden hat man verhandelt. Es wurden fast die gleichen Themenblöcke besprochen wie bei dem Sondierungsgespräch mit der SPD. Auch bei der Flüchtlingsproblematik gab es keine unüberwindbaren Hindernisse, aber das wird beim nächsten Gespräch weiter vertieft. Das Gesprächsklima war gut, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Aber es passt in die Logik der politischen Abläufe. Ein zweites Sondierungsgespräch am kommenden Dienstag zeigt, dass beide Seiten trotz vieler persönlicher Ruppigkeiten im Vorfeld durchaus ernsthaft in das Gespräch gegangen sind. Und viele Themenblöcke sind noch nicht einmal zu Ende besprochen worden. Zum Beispiel die ganzen Fragen der Gerechtigkeit. Es gibt aber sowohl ja auch bei Union als auch bei den Grünen Befürworter eines schwarz-grünen Bündnisses. Dennoch überwiegt auch weiter die Skepsis auf beiden Seiten. Und nicht wenige vermuten, dass die Union auch deshalb noch einmal mit den Grünen redet, um der SPD auch ein wenig die Schranken zu zeigen. Und damit zurück zu Jens Riewer.
Die EU setzt künftig neue Technologien zur Überwachung ihrer Außengrenzen ein. Das sogenannte Eurosur-System wurde heute vom Europaparlament in Straßburg gebilligt. Damit sollen die Behörden ihre Informationen besser vernetzen, um die illegale Einwanderung einzudämmen und Schleppern das Handwerk zu legen. Ziel soll es aber auch sein, Flüchtlingen in Seenot zu helfen. Das System war bereits vor der jüngsten Flüchtlingskatastrophe vor Lampedusa auf den Weg gebracht worden.
So sollen die Flüchtlingsströme in Zukunft überwacht werden. Mit Drohnen und Satelliten werden die EU-Staaten bis zu den Küsten Nordafrikas verfolgen, wo genau die Boote abfahren und welchen Kurs sie nehmen. Mit Eurosur werden wir eine verstärkte Zusammenarbeit von Grenz- und Zollbeamten, von Polizei und Küstenwache bekommen. Und wir erhalten damit eine bessere Kontrolle über das Mittelmeer. Das neue Kontrollsystem kostet 244 Millionen Euro in den kommenden 7 Jahren und verstärkt die Arbeit der Grenzschutzagentur Frontex. Zu viel Geld zur Überwachung, zu wenig Geld für die Flüchtlingshilfe kritisieren EU-Abgeordnete.
Die Logik der Abschottung und des Grenzendichtmachens der letzten Jahre hat dazu geführt, dass Migrantinnen und Migranten immer weitere und gefährlichere Wege auf sich nehmen mussten. Mit dieser Politik bereiten wir Schleusern erst ihre Geschäftsgrundlage.
Echte Hilfe verspricht das neue System nicht, denn Seenotrettung bleibt ein Nebeneffekt. Eine Verpflichtung gibt es nicht. Die Kommission will die Flüchtlingsproblematik jetzt mit neuen Vorschlägen zurück auf die politische Agenda bringen. Wir müssen auch die Möglichkeiten prüfen für mehr legale Einwanderung. Warum nehmen so viele Menschen die gefährliche Fahrt in Kauf, weil es anders nicht möglich ist, legal nach Europa zu kommen? Trotz der Unzulänglichkeiten wird erwartet, dass das neue Grenzüberwachungssystem Eurosur seinen Dienst ab 1. Dezember beginnen wird.
Der Irak gehört zu den 3 Ländern mit den meisten Flüchtlingen weltweit. Viele Menschen fliehen vor dem Terror. Fast täglich wird das Land von Bombenanschlägen erschüttert. Allein seit dem vergangenen Wochenende wurden mehr als 150 Menschen getötet. Besonders oft detonieren die Sprengsätze auf öffentlichen Plätzen.
Märkte in Bagdad sind beliebte Ziele von Extremisten. Direkt an der Straße, leicht zu erreichen und kaum zu schützen. Am Montag explodierte zuletzt eine Bombe auf einem Markt. Wenn es so einen Anschlag gibt, dann bleiben aus Angst alle Leute zu Hause. Kein Mensch kommt mehr zu uns, meint der Händler. Fast täglich explodiert irgendwo in Bagdad ein Sprengsatz. Bilder der vergangenen Tage. Nach Angaben der Vereinten Nationen kamen im Irak im September fast 1000 Menschen durch Anschläge ums Leben. Sunnitische Terroristen greifen Schiiten an, schiitische Extremisten Sunniten. Die vielen Sicherheitskräfte im Land können das nicht verhindern. Die bringen gar nichts, meint der Politologe Aziz Shayal. Wir können den Terror nicht stoppen, wenn die Regierung 2 Probleme nicht in den Griff bekommt. Die allgemeine Sicherheit und die Armut. Fast 1 Million Iraker sind mittlerweile Gewaltopfer geworden, so Schätzungen. Hier bei einer sunnitischen Partei suchen einige von ihnen Hilfe. Weil der politische Streit das Land lähmt, kann der Staat kaum die drängendsten Probleme lösen. Unter Saddam Hussein haben die Sunniten die Schiiten benachteiligt. Jetzt ist es andersrum, meint ein sunnitischer Politiker. Heute werden wir alle benachteiligt, sagt Nabil Mohammed Salim. Denn heute zahlen wir alle einen hohen Preis und sind Opfer der Gewalt. Sunniten kämpfen gegen Schiiten, aber es geht nicht um Religion. Es geht um Macht und Geld und um die politische Vorherrschaft. Und solange dieser Kampf nicht entschieden oder beendet ist, regiert im Irak vor allem einer, der Terror.
Das EU-Parlament ehrt die pakistanische Jugendliche Malala Yousafzai mit dem Sacharow-Preis. Die Auszeichnung für Verdienste um Menschenrechte und Demokratie soll ihr im November verliehen werden. Weil die heute 16-Jährige sich dafür einsetzt, dass Mädchen in Pakistan zur Schule gehen dürfen, hatten radikal-islamische Taliban im vergangenen Herbst versucht, sie zu erschießen. EU-Parlamentspräsident Schulz sagte, Malala habe mehr Mut bewiesen als viele Erwachsene in ihrem Land.
Dass der Kampf dieses jungen Mädchens kein Kampf ist, der vergleichbar ist mit dem, was wir hier tun. Das ist ein junges, heranwachsendes Mädchen, das von Mord bedroht wird. Eine 11-Jährige, der gesagt wird, wir killen dich, weil du dein Recht, zur Schule gehen zu wollen, wahrnimmst. Welcher Mut gehört dazu, sich dem in den Weg zu stellen? Für mich, meine Damen und Herren, ist Malala jetzt schon eine herausragende Persönlichkeit des 21. Jahrhunderts.
Der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an die kanadische Autorin Alice Munro. Die 82-Jährige hat nur einen einzigen Roman, aber 13 Bände mit Kurzgeschichten veröffentlicht. In ihren Erzählungen geht es meist um das Leben von Frauen, die in der kanadischen Provinz leben. Munro sei eine Virtuosin der zeitgenössischen Novelle, begründete die schwedische Akademie in Stockholm ihre Entscheidung.
Sie liebt es kurz und nun hat sie dafür als erste kanadische Frau die höchste Literaturauszeichnung der Welt bekommen, als Meisterin der zeitgenössischen Kurzgeschichte, Alice Munro, 82. Sie sei heute zu aufgewühlt und zu überwältigt, um im Fernsehen aufzutreten. Heute Morgen um 5 Uhr gab sie dieses Telefoninterview. Es ist einfach großartig und es schien so unerreichbar. Ich hoffe, dass diese Entscheidung nun die Leute erkennen lässt, dass die Kurzgeschichte eine ganz besonders wichtige Kunstform ist. Die alte Dame in ihrem Haus in Clinton, Ontario, einfach und bescheiden auf dem Lande lebend. Ihr Schreibtisch, an dem alle ihre kurzen Geschichten entstanden. Sie spielen in der kanadischen Provinz und erzählen von der Liebe, von der Arbeit und vom Scheitern, ohne große Umwege, präzise, subtil, oft mit einem offenen Ende. Ich habe oft meine Schriftstellerkollegen gefragt, wie sie diese langen Romane schaffen, wie sie über Seite 30 hinauskommen. Aber irgendwann im Alter habe ich mir dann gesagt, sei doch froh, dass du die 30 Seiten ordentlich hinbekommst.
Ihre Protagonisten haben oft ganz banale Berufe, Bibliothekare, Lehrer, Geologen oder sowas. Aber das Innenleben dieser Menschen ist unglaublich reich und vielfältig.
Schon mit 9 Jahren erklärte Alice Munro, sie wolle schreiben. Im hohen Alter erhält sie nun für ihr Werk den Nobelpreis.
Auf tagesschau.de finden Sie ein Porträt der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin, die als Meisterin der Kurzgeschichte gewürdigt wird.
Erster bundesweiter Blitzmarathon. 15.000 Polizisten sind seit 6 Uhr heute früh gegen Raser im Einsatz. Mit mehr als 8.600 Messgeräten wird in allen Bundesländern kontrolliert. Wo genau, wurde vorab im Internet veröffentlicht. Kritiker sprechen von Abzocke der Autofahrer und bezweifeln die Nachhaltigkeit der Aktion. Die Befürworter erinnern an die Tausenden von Verkehrstoten, die jedes Jahr wegen überhöhter Geschwindigkeit sterben. Die Kontrollen dauern die ganze Nacht an, bis morgen früh um 6.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 11. Oktober.
Ein Tief über Mitteleuropa lenkt in die Südwesthälfte Deutschlands sehr kühle, Richtung Nordwesten wieder mildere Luft. Zwischen diesen beiden Luftmassen kann es ergiebig regnen. In der Nacht zunächst vor allem im Osten und Südosten. In höheren Lagen schneit es, am Alpenrand zum Teil bis in die Täler. Im Laufe der Nacht breiten sich die Regenfälle allmählich über die Mitte bis in den Nordwesten aus. Morgen ist der Himmel meist wolkenverhangen, zeitweise regnet es. In einem Streifen vom Osten über die Mitte bis in den Westen auch ergiebig. Im Süden steigt die Schneefallgrenze wieder auf rund 1000 Meter an. Der Wind weht im Norden und Nordosten zunehmend frisch mit stürmischen Böen, an den Küsten und auf den Bergen auch Sturmböen. In der Nacht Tiefstwerte von 11 Grad ganz im Nordosten bis 0 Grad am Alpenrand. Morgen werden im Süden und Westen 3 bis 10, im Norden und Osten 12 bis 18 Grad erreicht. Am Samstag im Norden und Nordosten zum Teil noch ergiebiger Regen, sonst nur vereinzelt Schauer und auch freundliche Abschnitte. Sonntag und Montag bleibt es durchwachsen mit dichten Wolken und Regen, aber auch Auflockerungen mit Sonnenschein.